Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg, und das heutige Thema ist folgendes. Darum funktioniert Führung nicht. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Führung funktioniert für so gut wie keine Führungskraft und für so gut wie keinen Unternehmer. Es gibt seit Jahren schon dazu gute international erfasste Daten. Also das ist kein Problem, das nur Deutschland betrifft, sondern es ist in allen Industrieländern sehr, sehr ähnlich. Ungefähr 95% der Führungspositionen gelten als fehlbesetzt. Ja, also 95% der Führungskräfte sollten dort nicht sein, weil sie nicht führen können. Und das ergibt sich häufig auch aus dem Umstand, dass Menschen zu Führungskräften gemacht werden, ohne dass sich irgendjemand darum kümmert, ob die überhaupt die Qualifikation haben als Führungskraft. Das ist nämlich letztlich ein eigener Job. Also nur weil das der beste Sales Guy ist oder weil das der beste Ingenieur im Team ist oder weil das, der beste Buchhalter im Team ist, ist es nicht der, der automatisch als Führungskraft geeignet ist. Das ist der eine Aspekt, dass Leute auch oft dazu gemacht werden, die gar nicht Führungskraft sein wollen, aber ist halt der Beste und den machen wir jetzt zur Führungskraft, weil das ist ja ein Karriereschritt, bla bla bla. Und dann hast du die anderen, und das ist gerade in der jungen Generation sehr auffallend, die wollen von Anfang an gleich Führung übernehmen. Ja, die wissen nichts, die verstehen nichts vom Leben, die verstehen nichts vom Job, die verstehen nichts vom Business, aber die wollen gleich mal Führungskräfte sein. Das sind die Menschen, die du auf gar keinen Fall zu Führungskräften machen darfst, zumindest nicht am Anfang. Die muss man sehr genau beobachten, muss erstmal gucken, wie die sich selber entwickeln, wie die mit dem Team kommunizieren, und dann kann man drüber nachdenken, denen irgendwann mehr Verantwortung zu geben. Unterm Strich ist es halt aber einfach so, dass sich so gut wie niemand drüber Gedanken macht, wie muss denn eine Führungsperson eigentlich ausgebildet sein? Und das ist kein Wunder, weil die Leute, die Führungspositionen besetzen, beziehungsweise die also diese Personalentscheidung treffen, ja in aller Regel selber keine Ahnung davon haben. Also wie wollen sie das beurteilen? Ja, das ist dieses alte Konzept, der Fisch stinkt vom Kopf her. Und das, was in Deutschland generell zu beobachten ist als Führung, ist halt einfach scheiße. Wir machen es mal ganz kurz. Und das, was auch über Führung erzählt wird, ist zum allergrößten Teil auch scheiße, weil es irgendwelche Theorien sind, die irgendwelche Fuzzis an irgendwelchen Hochschulen vor Jahrzehnten mal aufgeschrieben haben, aus der Beobachtung heraus irgendwelche Theorien entwickelt haben, versucht haben, das irgendwie mit psychologischem Wissen zu kombinieren und dann versucht haben, daraus irgendwie eine Wortform zu kreieren, in die man das dann packen kann. Das kann nur Mist sein. Du kannst nur jemanden, der praktische Erfahrung hat und der das wirklich gemeistert hat, das Thema, in Anführungszeichen, sofern man es meistern kann, der kann darüber erzählen. Und der kann auch wirklich dazu sinnvoll Dinge sagen und eine Anleitung geben. Und dann ist es natürlich so, dass gerade, ich sag mal, die älteren Unternehmer, also alles, was jetzt über 40 ist, natürlich ihren Führungsstil kolportieren. Also ganz schlimm ist es ja in Familienunternehmen mit den alten Patriarchen, die per se in aller Regel keine Ahnung davon haben und die vererben das dann an die nächsten Generationen, und mit sehr viel Glück ist die nächste Generation dann selbstständig dazu in der Lage, das Ganze anders zu machen, weil sie reflektierter sind oder weil sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. In aller Regel ist es aber nicht so. Typischerweise hast du nach dem Patriarchen irgendwie so einen unterwürfigen, weinerlichen Typen in der Opferhaltung, der irgendwie versucht, das Ganze zusammenzuhalten und leider auch meistens noch die Arschkarte hat, dass er die ganzen Fehler des Vaters ausbügeln muss, denn nicht wenige Familienunternehmen werden ja in der Quasi-Insolvenz dann an die nächste Generation übergeben, einfach weil genau das der Fall ist. Der Gründer, der alte Unternehmer, hat keine Ahnung von Unternehmertum, hat keine Ahnung davon, wie man Unternehmen richtig steuert, hat nicht richtig entschieden, war einfach kein Unternehmer, hat nicht die entsprechenden Entscheidungen getroffen, die entsprechenden Prioritäten gesetzt und konnte auch nicht führen. Und das ist dann der Zustand, der eben Unternehmen regelhaft in Richtung Insolvenz führt. Und für die allermeisten, wir wissen das, über 98% wird es ja auch real irgendwann, ne? Und das ist in aller Regel eben nicht schicksalhaften Umständen geschuldet, sondern der Tatsache, dass einfach zu wenig unternehmerisches Wissen vorliegt. Also man muss eine ganze Menge Dinge schon können und wissen und verstehen und auch richtig machen. Und es werden so viel Fehlentscheidungen, so viel offensichtliche Fehlentscheidungen getroffen, dass es einem wirklich die Nackenhaare aufstellt. Weil man ja irgendwie erwarten würde, wer ein Unternehmen gründet, der hat auch spezifisches Wissen. Nur, das musst du nicht haben. Dafür gibt es keine Prüfung, ja, da gibt es keinen Zugang. Also du musst nicht Mitglied in der IHK sein und einen Meistertitel haben, um dein eigenes Unternehmen aufzumachen. Und du musst auch keinen Studienabschluss haben, wie ich zum Beispiel, um eben Arzt sein zu können, sondern du machst das halt. Und das ist ja auch eine coole Sache. Nur, man müsste sich halt dann selber um dieses Wissen kümmern, dass man von Anfang an mal versteht, okay, wie baut man sowas richtig auf? Wie geht man eigentlich vor? Was bedeuten Werte? Was bedeutet eine Kultur? Was bedeuten Prozesse, Systeme und Strukturen? Wie macht man das Ganze richtig? Wie lernt man priorisieren? Wie lernt man sich selber handeln? Wie lernt man die eigenen Emotionen kontrollieren? Wie lernt man Kommunikation? Wie baut man vertrauensvolle Verbindungen auf? Wie bindet man Menschen zu effektiven Teams zusammen? Und so weiter und so weiter und so weiter. Das sollte man schon alles wissen. Die Realität in Deutschland ist maximal ernüchternd. Kaum ein Unternehmen, ich glaube über 90%, haben keine wirklichen Prozesse, Systeme und Strukturen, sondern die haben irgendwas, was sie dafür halten. So, hier weiß jeder, was gemacht wird. Und über Kultur brauchen wir gar nicht reden. Das ist für die allermeisten irgendwie so eine Worthülse. Darauf angesprochen sagt man, ja, klar, haben wir. Ja, wir haben Werte. Da ist nichts vorhanden. Naja, und das Thema Führung und Kommunikation, das interessiert eigentlich keinen, sondern man macht halt so, wie man meint. So, das heißt, wir haben also hier schon mal einen gigantischen Pool an Fehlinformationen und an nicht brauchbaren Vorbildern. Das muss man ganz einfach sagen. Und auch leider in der Startup-Szene ist es nicht anders. Auch die beschäftigen sich mit dem Thema nicht. Sondern die fangen ja in aller Regel so auf dem Level an, boah, wir sind alle super cool und wir sind alle so motiviert und wir haben riesen geile Ideen und wir wollen total coole Sachen machen. Ja, und dann fangen die da halt an zu wurschteln und weil alle so geil drauf sind und alle so motiviert sind und wir alle so, hey, wir sind so das geile Team, dann kümmert man sich nicht darum. Und für die wird das auch ganz schnell Realität, nämlich wenn es dann darum geht, okay, wir müssen jetzt wirklich auch mal liefern und wir müssen kontinuierlich an den Dingen arbeiten, wir müssen am Fulfillment arbeiten, wir müssen wirklich abliefern bei den Kunden und wir haben Termine und es muss on point sein und wir müssen die Fehlerquote senken und so weiter, dann wird ganz schnell klar, oh, das funktioniert alles gar nicht. Weil das alle nur Heizdüsen sind, ja, totale Raketen, das reicht auf Dauer einfach nicht. Denn wenn es wirklich hart wird, dann merkst du ganz schnell, wie viel Bock die Leute wirklich haben. Und dann kommen eben Stress und Chaos da rein und das ist einer der Gründe dafür, dass die meisten Startup-Gründer auch komplett ausbrennen bei dem ganzen Kram, weil sie sich eben nie damit auseinandersetzen, wie man eine sinnvolle Organisation aufbaut, dann versuchen selber irgendwie alles zu regeln und zu managen. Naja, und das kannst du eben nicht. Ne? Also dieses zentrale Thema Führung kannst du einfach nicht wegdiskutieren. Das ist das, was Make it or break it ist für ein Unternehmen. Und damit steht und fällt jede Organisation. Und du kannst es in zigtausenden von Publikationen nachlesen. Die erfolgreichsten Unternehmen aller Zeiten und die erfolgreichsten Unternehmen unserer Zeit sind die am meisten im Bereich Kultur und Leadership machen. Das sind die besten Leader haben, die wirklich mit Demut und Bescheidenheit Leadership als Dienst ansehen. Ja, und es gibt ja in Deutschland selbst Leadership-Coaches, die der Meinung sind, Leadership ist kein Dienst. Warum? Weil dienen laut Wörterbuch halt irgendwas mit Unterwürfigkeit zu tun hat und wer dient, der könne keine Entscheidung treffen und so. Also vielleicht muss man einfach mal die Idee des Dienens, das ist nämlich etwas sehr Schönes, das macht ein Arzt auch, das macht eine Krankenschwester, das macht ein Polizist, das macht ein Soldat, man nennt das auch Dienst, ja, Dienst an der Waffe zum Beispiel. Das ist etwas sehr Schönes, weil man für andere was tut. Das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie in Hilflosigkeit oder Entscheidungslosigkeit verfällt oder so. Und wenn ich dann sowas höre, und das sind dann Leute, die gehen los und beraten Führungskräfte und Unternehmen und sind der Meinung, dass Dienen nichts mit Leadership zu tun hat. Ja, da brauche ich mich nicht wundern, warum das nirgendwo funktioniert. Da brauche ich mich nicht wundern, warum der allergrößte Teil der Chefetagen, der C-Levels, einfach nur von narzisstischen Egomanen besetzt ist, die nur mit Druck und Drohung und verbaler Diffamierung und Beschimpfung und Beleidigung führen, in Anführungszeichen, und einfach eine Atmosphäre der Angst und des Terrors erzeugen, weil Menschen dann aus Furcht Dinge tun. Dass das eine deutlich reduzierte Performance liefert, ist diesen Menschen, glaube ich, nicht klar und sie wollen es auch gar nicht wissen. Das ist ein Menschenschlag, der möchte seine Fehler nicht anerkennen. Ja, das ist analog zu unseren Politikern in Deutschland. Da findest du auch, bis auf ganz wenige, minimale Ausnahmen, niemanden, der bereit ist, mal einen Fehler zuzugeben. Ne? Deswegen sind wir in dieser prekären Situation. Da ist niemand bereit, selbst egal wie viele Menschen sagen, hey, guck doch mal hin, das ist scheiße, das geht gegenüber. Nee, ist alles super. Guck mal, wir haben tollsten Ergebnisse und es ist alles perfekt und alles funktioniert. Nein, es funktioniert nichts. Doch, ist alles super. Also mit so Leuten kannst du einfach nicht reden. Das muss man einfach aussitzen oder hoffen, dass die irgendwann einen Unfall haben. Ja? Ist jetzt ein bisschen uncharmant, aber ist einfach so, weil das Leid hört sonst einfach nicht auf. Also das ist so der klassisch deutsche Führungsstil. Und das findest du auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Da findest du auf der einen Seite den typisch hilflosen Unternehmer, der nur gar nicht wirklich weiß, wie er mit den Leuten reden soll. Der versucht es in erster Linie mal übers Netz sein und meint immer, die müssten ja schon wissen, was er möchte und das irgendwie schon verstehen. Und dann funktioniert es halt gar nicht. Und dann zwischendurch flippt er nochmal aus und ist richtig sauer. Und dann geht es wieder mit Druck und dann geht es wieder zurück. Und dann will er natürlich auch nicht, dass die Leute kümmern. Und ja, also es ist so, Und dann gibt es halt da auch die einfach nur Druck machen. Ja, die einfach nur, mir völlig egal, die müssen hier performen und dafür tue ich, was nötig ist und der ganze Rest interessiert mich nicht. Das ist das, was du typischerweise siehst und das ist das, was du typischerweise lernen kannst. Und das Ganze findest du sogar in schriftlicher Form. Ja, also es ist katastrophal. Ich erwähne immer wieder mal dieses unsägliche Buch, dessen Titel schon Anti-Leadership, erster Klasse signalisiert, dein Wille geschehe. Also der Titel allein ist absurd. Ich habe es natürlich gelesen, ansonsten könnte ich nicht drüber reden. Und das ist wirklich abstrus. Es ist wirklich abstrus, was in diesem Buch empfohlen wird. Und ich bin heute einfach mal ein bisschen konkreter, denn ich kann jeden nur davor warnen, das zu tun, was in diesem Buch steht. Du wirst dein Unternehmen damit ruinieren. Garantiert. Das wird eine Weile lang funktionieren und es wird so aussehen, als hättest du damit Ergebnisse. Und dann wird genau das passieren, was typischerweise für die meisten Unternehmen dann passiert, dass nämlich plötzlich die Leute anfangen zu gehen, dass die Ergebnisse nicht mehr passen, dass die Arbeitsleistung immer weiter runtergeht, dass die Fehlerquote immer weiter hochgeht, dass niemand, der ins Unternehmen kommt, längere Zeit bleibt und so weiter. Das sind Dinge, die sich über die Zeit einschleichen. Und das kann ich dir garantieren. Und ich gebe einfach mal, um das zu unterstreichen, dass es nicht einfach bloß so, der ist wohl nur neidisch. Also ich habe selber mehr als ein Buch über Führung geschrieben. Könnt ihr gerne mal reingucken. Und dann seht ihr ganz genau den richtigen Ansatz. Und ich zitiere einfach mal aus diesem Buch. Ja, das ist tatsächlich eine Empfehlung. Das ist eine Empfehlung, um mit schwierigen Mitarbeitern umzugehen. Also das Szenario ist 7 Mitarbeiter, 4 davon machen nicht mit. Alleine dieses Wording. Die machen nicht mit. Wenn Mitarbeiter in deinem Unternehmen nicht mitmachen, dann ist das deine Schuld. Du hast es nicht geschafft, mit ihnen die Kommunikationsebene und das Level an Vertrauen zu etablieren, das nötig wäre, damit sie mitmachen wollen. Du bist nicht in der Lage, ihnen den Purpose und die Mission richtig zu kommunizieren und du bist nicht in der Lage, ein Umfeld zu schaffen, in dem sie sich sozial sicher fühlen und tatsächlich auch mitleisten wollen. Und nur weil ein Mitarbeiter nicht deiner Meinung ist, ist das noch lange kein schwieriger Mitarbeiter und es ist auch nicht einer, der nicht mitzieht, sondern möglicherweise hat der sehr wichtige und sehr wertvolle Informationen, die aber die meisten nicht hören wollen, weil ich bin der Boss und wer mir widerspricht, der hat generell Unrecht. Und die, die im Chef nach dem Munde reden, das sind dann die Guten. Ja, und das ist genau das Szenario auch in diesem Buch. Deswegen finde ich das so unglaublich gefährlich, weil eine Situation gezeichnet wird, die jeder Unternehmer kennt. Denn praktisch jeder kleine und mittelständische Unternehmer in diesem Land hat Mitarbeiter, die ihm Schwierigkeiten machen, aus welchem Grund auch immer. Dann hat er einen größten Teil nicht so motivierter Mitarbeiter und dann hat er welche dabei, die sind immer nice, ja, die sind immer easy und die erzählen dem Chef dann auch alles Mögliche und die lächeln immer und ja, da hat er das Gefühl, ah ja, das sind die Guten. Und deswegen finde ich es so fatal, dieses Szenario aufzugreifen, weil es eben real ist. Und dann die folgende Lösung anzubieten. Und das ist wirklich Kindergartenniveau. Das kann ich wirklich nicht anders sagen. Ja, also ich lese euch jetzt hier nicht 500 Seiten vor, die dieses Ding hat. Das ist in einem kindlich simplen Versuch, Schreibstil eines Versuchs, irgendwie ein Storytelling draus zu machen. Ja, also es tut wirklich weh, das zu lernen, weil es ja wirklich so ein primitiver Schreibstil ist. Aber das wäre am Ende völlig egal, wenn der Informationsgehalt stimmt. Und da findest du auch so 8 Sachen drin, dass der Unternehmer seine Aggressionen ja ruhig ausleben soll. Ne? Das musst du mal machen, damit du das auch loswirst. Und damit du dann merkst, wann die Aggression kommt, damit du dann weißt, wie du damit umgehst. Also unfassbar. So. Und die Idee ist jetzt, für diese 4 Leute, die nicht mitmachen, festhalten, sofort kein kostenloser Kaffee mehr für diejenigen, die nicht mitmachen. Ich lese gerade vor. Und dann gibt es ein Datum für die nächste Maßnahme, 24. März. Ungeachtet der Arbeitsverträge mit fixen Arbeitszeiten haben wir dies je nach Bedarf der Mitarbeiter sehr flexibel gehandhabt. Ich werde bei denen, die nicht mitmachen, die Flexibilität einkassieren und sie abmahnen, wenn sie sich nicht an die fixen Arbeitszeiten halten. Also hier geht es um nichts weiteres als um Drohung, um Druck, um Dominanz und um Ausgrenzung. Ja, die, die nicht mitmachen, kriegen keinen kostenlosen Kaffee mehr. Es wird noch besser, aufpassen. 13. April, Umsetzen im Büro. Wir haben einige nicht so schöne Büroräume, in denen aktuell die sitzen, die mitmachen, während die anderen in den schönen Räumen sitzen. Das werde ich dann ändern. Leute, das ist die Empfehlung von einem Unternehmercoach. Das ist seine Idee von Führung und das ist die Art und Weise, wie er über Mitarbeiter denkt. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. So jemand berät Unternehmer über Unternehmensführung. Okay, viel Erfolg, wenn du das so machst. Das ist die absolute Katastrophe. Ja? Es wird dann hier noch so ein bisschen ausgeführt. Machte ich in einem kurzen Teammeeting meine Entscheidung bekannt. Zur Untermauerung hatte ich bereits ein Sparschwein mitgebracht, das ich neben die Kaffeemaschine stellte. Ich bat alle darum, darauf zu achten, dass die vier, wenn sie einen Kaffee holten, auch bezahlten. Das heißt, jetzt spaltet er hier absichtlich das Team und macht die anderen drei, die angeblich Guten, zu Denunzianten. Zu Denunzianten und Aufsehern. So, das, was wir in einer Organisation brauchen, ist ein barrierefreies Miteinander. Erstens brauchen wir eine Atmosphäre sozialer Sicherheit. Und du kannst das gerne nachlesen, das findest du in jedem psychologischen Lehrbuch. Soziale Sicherheit ist für Menschen entscheidend. Wenn wir die nicht empfinden, dann werden wir nicht gut leisten und wir werden nicht mit anderen zusammenarbeiten wollen. Dann sind wir nicht zugänglich. Das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Wenn du eine Gruppe spaltest und sagst, okay, die da sind jetzt scheiße und ihr passt darauf auf, glaubst du, das erzeugt ein Gefühl von sozialer Sicherheit? Damit hast du Lagerdenken erzeugt, und zwar wie in einem Lager. Du hast Aufseher kreiert und du hast Gefangene kreiert. Und jetzt möchtest du, dass du insgesamt ein High-Performance-Team kriegst. Das kannst du vergessen. Das wird niemals passieren. Im Gegenteil, du hast dafür gesorgt, dass die Performance weiter reduziert wird. Und du hast garantiert dafür gesorgt, dass in der nahen oder nicht so fernen Zukunft die ersten Kündigungen reinwandern werden. Das kann ich dir versprechen. Das macht auf Dauer niemand mit, sich so behandeln zu lassen und vor allen Dingen sich so entblößen zu lassen. Und in unserer heutigen woken Zeit könnte man ja schon fast zum Diskriminierungsbeauftragten gehen, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Und da fände ich es vielleicht sogar gar nicht schlecht, muss ich ehrlich zugeben an dieser Stelle. Also eine völlig absurde Empfehlung, die wirklich die komplette Antithese zu Leadership darstellt. Wir diffamieren öffentlich Mitarbeiter, führen Strafmaßnahmen wie bei Kindern ein. Ja, dann geht's ohne Nachtisch ins Bett und spornen den anderen Teil der Belegschaft auch noch an, mitzuwirken im Sinne von Überwachung und Diffamierung. Das ist die maximale Spaltung. Das ist das, was in unserer Gesellschaft passiert. Das wird hier als sinnvolle Führung verkauft. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Und wenn du das so machst, dann kann ich dir versprechen, dass dein Unternehmen garantiert scheitern wird. Und ich kann dir versprechen, dass du immer Riesenprobleme mit deinen Mitarbeitern haben wirst. Und ich kann dir versprechen, dass du niemals, niemals ein High-Performance-Team haben wirst. Denn ein High-Performance-Team kriegst du erst, wenn du die Atmosphäre sozialer Sicherheit kreierst. Die entsteht nur, wenn du eine wertebasierte, fördernde, wertschätzende und anerkennende Unternehmenskultur kreiert hast, in der alle frei und offen tatsächlich ihre Meinung äußern können. Das heißt, wir können einander ohne Umschweife auch die Wahrheit sagen. Wir sind in der Lage, einander Feedback zu geben. Dafür gibt es dann Regeln, damit es respektvoll passiert, damit wir uns nicht einfach bloß verbal ins Maul hauen. Ja? Weil man kann die Wahrheit sagen und man kann andere Leute verletzen. Das ist ein Unterschied. Und das ist die Kultur, die wir brauchen. Und das ist die Basis dafür, dass wir dann in der Lage sind, zueinander Vertrauen aufzubauen. Vertrauen ist der Treibstoff eines Unternehmens, einer Organisation. Nichts anderes. Das ist die Währung, mit der du bezahlst in deinem Unternehmen. Das ist das, was ein Unternehmen groß oder klein macht. Das ist der Unterschied zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Unternehmen. Mal wieder der Hinweis auf Jim Collins, über 9000 Organisationen untersucht. Das ist der einzige Unterschied zwischen Scheitern und erfolgreich über lange Zeit. Leadership, Vertrauen. Vertrauen ist Leadership-Kapital. Wenn du das zerstörst, dann hast du nichts in deinem Unternehmen. Dann hast du eine Ansammlung von Menschen, die zufällig am gleichen Ort irgendwelche Dinge tun. Und die Produktivität kannst du in die Tonne treten. Da reichen die 25% gar nicht mehr, wenn Menschen nicht emotional ans Unternehmen gebunden sind, sondern hier kriegst du eine Produktivität von wahrscheinlich nicht mal mehr 50% raus. Und da kannst du so viel Kaffee verbieten, wie du willst. Ja? So, was passiert dann natürlich im ersten Durchgang? Wenn du so massiven Druck auf Leute in einem Abhängigkeitsverhältnis ausübst. Und wer einen Job hat, der ist in einem Abhängigkeitsverhältnis, denn er braucht das Geld, um seine Miete zu bezahlen, sein Essen zu bezahlen, Kleidung für seine Kinder zu kaufen und so weiter. Das heißt, der kann nicht einfach jetzt sofort auf diesen Job verzichten, in aller Regel nicht. Ich glaube, dass es gar nicht mehr so lange dauern wird, da ist das gar kein Problem. Da hast du nämlich morgen einen neuen Job, einfach, weil so gut wie kein Unternehmen daran arbeitet, ein fantastischer Arbeitsplatz zu sein. Und ihr merkt ja selber, die Leute haben keinen Bock mehr darauf und die wechseln mittlerweile Arbeitsstellen wie die Unterwäsche. Ja. Also das wird sich weiter beschleunigen. Je größer der Fachkräftemangel wird, je prekärer die Lage wird. Ich meine, die Zahlen sind katastrophal. Ich habe die schon 100 Mal hier durchgequirlt. Das mache ich jetzt nicht nochmal, aber es gibt eine neue Arbeit, die Zahlen der Krankenkassen, die einfach zeigen, in welchem massiven Ausmaß die Erkrankungszahlen hochgehen, und zwar gerade der stressassoziierten Erkrankungen. Die Menschen werden krank davon, Depressionen, Angststörungen, Burnout-Raten, andere psychische Probleme etc. pp., Bullying am Arbeitsplatz, all dieser Shit nimmt zu ohne Ende. Leute, es ist nicht 5 vor 12, es ist 3 Sekunden vor 12 für deutsche Unternehmen. Die Leute machen das nicht mehr mit. Die machen es einfach nicht mehr mit. Und sie müssen es auch nicht machen, weil sie können wechseln und wechseln und wechseln und wechseln und sie werden immer die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen, aber ihr nicht. Weil ihr alles an Kohle verbrennen werdet für den ständigen Personalakquiseprozess. Ihr werdet alles Headhuntern und Social Media Recruiting Agenturen in den Rachen schmeißen. Die Fluktuationsraten werden es auffressen. Die niedrige Produktivität wird eure Gewinne auffressen. Es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer werden. Das kann ich euch versprechen. Das ist ein natürlicher, absehbarer Prozess. Der war über die letzten 20 Jahre schon absehbar. Und es ist genauso passiert, wie es alle erwartet haben. Und es wird so weitergehen. Ja? Also, wenn ein Auto bergab rollt, dann bleibt das nicht einfach von selber stehen. Und genauso ist das hier auch. Das Ding rollt bergab. Und jeder einzelne Unternehmer ist aufgerufen, sich mit diesen Themen intensiv auseinanderzusetzen. Ansonsten wirst du es nicht schaffen. Du wirst es einfach nicht schaffen. Da kommen andere Themen noch mit dazu, das sprengt jetzt hier ein bisschen Rahmen. Aber wenn ich mir überlege, wie deutsche Unternehmer mit Technologie umgehen, ja, 70% nutzen Fax, jetzt leben wir in der Welt von KI. KI beschleunigt Business ohne Ende. Deutschland ist jetzt schon weit abgeschlagen in seiner Performance. Deutschland ist unfassbar träge und langsam und sozusagen sind Fortschrittsverweigerer. Die Geschwindigkeit im Bereich Business, Kreativität, Innovation, Ausführung und so weiter, wird sich tausendfach beschleunigen in den nächsten Jahren bereits. Dann kommt dazu, dass die besten Unternehmen der Welt bereits jetzt schon so viel Augenmerk auf Führung legen. Apple, Microsoft, Tesla zum Beispiel, Amazon, hochgradig agile Organisation. Amazon hat sicherlich mehr als ein kleines Problem, gerade in den höheren Etagen. Das lassen wir hier einfach mal raus. Aber warum konnten die so schnell so enorm erfolgreich werden? Ja, weil die genau diese Umgebung geschaffen haben. Guck mal, Ford macht eine Innovation pro Monat. Tesla 20 pro Tag. Woran liegt es? Natürlich nutzen all diese Unternehmen KI, Tesla vielleicht ein bisschen mehr als andere, weil sie da einfach affiner sind. Aber das ist nicht der Effekt. Der Effekt ist bei Tesla, dass die überwiegend autonom agierende Teams haben, also selbstführende Teams. Genau das, wovon ich immer rede, das, was Kultur und Leadership erzeugen sollen. Selbstführende Teams, die selber die Entscheidungsgewalt haben und die vor allen Dingen kontinuierlich in der OODA-Loop operieren, das heißt die ganze Zeit anpassen und korrigieren und deswegen so innovativ sein können. Das macht das Tempo aus. Ja? Eine agile Umgebung, ich gebrauche einfach mal dieses Wort, das ist das Gleiche wie das, wovon ich rede, Leadership, Kultur. Eine agile Umgebung plus KI beschleunigt Business um einige 1000%. So, und jetzt guckst du im Kontrast dazu mal die deutsche Situation an, was im deutschen Unternehmertum läuft. Altbacken, verbohrt, arrogant, ignorant. Die ganz junge Generation, bisschen anders, aber von wem lernen die? Und die wissen auch nicht, wie es funktioniert. Die können vielleicht KI nutzen, aber die können den ganzen Rest auch nicht. Ja, das ist das große deutsche Problem. Und wenn du dann anfängst, solche Dinge für die Führung zu nutzen, was vielfach ja getan wird, einfach nur mit Druck und Zwang, dann wirst du erstmal Erfolg damit haben. Du wirst Ergebnisse sehen, weil wie gesagt, die Leute sind in der Abhängigkeit so, und die merken jetzt, oh, möglicherweise werde ich dann gefeuert und dann geben die erstmal vorübergehend zumindest mehr Gas oder sind einfach ruhig, machen weniger Probleme. Und dann denkst du, ha, super, siehst du, das funktioniert. Den habe ich gezeigt, wo der Bartel im Most holt. Ja, unter die Knute gezwungen. Und dann sind sie weg. Oder du kriegst eine Revolte. Ich habe das selber schon miterlebt bei Kunden, der sich gegen jeden Rat gewehrt hat, mit Händen und Füßen. Ja, also ich war nicht nur der Einzige, der ihm diese Empfehlung gegeben hat, muss ich an der Stelle sagen, sondern er hat auch einen Dunstkreis aus anderen Unternehmern und die haben auch gesagt, ey, tu es nicht. Wir haben alle gesagt, tu es nicht. Doch, hat er unbedingt so gemacht. Und dann kam er an den Punkt, der hat, glaube ich, 12 Mitarbeiter gehabt damals, dass sie gesagt haben, entweder du kommst morgen oder wir. Er war am nächsten Morgen da, die nicht. Die sind nicht mehr gekommen. Dem war scheißegal, ob sie dann gekündigt werden wegen sonst irgendwas. Verstehst du? Solche Szenarien sind nicht selten. Das erkauft man sich dadurch, wenn man Menschen auf gut Deutsch wie Dreck behandelt. Wenn du solche Dinge machst hier, wie Kaffee nur noch für die, die mitarbeiten und ihr passt mal schön aufeinander auf, dass die da auch was in das Kaffeeschwein reinschmeißen, dann hast du perfekt genau das demonstriert, nämlich dass du auf die Menschen scheißt, dass sie dir völlig egal sind als Person und das ist das. Das Einzige, was dir wichtig ist, ist das, was du willst. Und deswegen heißt dieses Buch ja auch, Dein Wille geschehe. Ja? Es wird sogar noch besser. Es wird im weiteren Verlauf sogar empfohlen, dafür persönliche Beziehungen zu opfern. So, der Vollständigkeit halber sei hier noch erwähnt, dass da irgendwie von 4 oder 5 verschiedenen Führungsstilen geredet wird. Das ist auch völliger Nonsens. Also man führt mit Prozessen oder man führt mit Zielen. Das ist also Quatsch. Das ist alles Teil von Leadership. Du kannst kein Unternehmen ohne Prozesse aufbauen. Das ist natürlich Teil des Ganzen. Und natürlich musst du Ziele immer setzen und klar kommunizieren. Ansonsten wissen deine Leute gar nicht, was sie tun sollen. Also das als eigenen Führungsstil zu verkaufen, ist ja per se schon völlig absurd. Im Primär geht es hier in diesem Buch drum, einfach Macht auszuüben, Macht zu demonstrieren. Und das wird auch ganz genauso hier kommuniziert. Ich zitiere, um das zu schützen und dann darauf aufzubauen, musst du bei den anderen Macht einsetzen. Ja, so, dann kommt ein bisschen Quark und dann heißt es geht also gar nicht um die 4, sondern ich muss für die anderen hart sein. Je härter ich da Macht ausübe, desto mehr scheint die Beziehung darunter zu leiden. Wie gehe ich damit um? Die Antwort ist, also von diesem Coach, den er da in diesem Buch hat, der Protagonist, zuerst einmal musst du dir klar werden, dass Machtausübung und hohe Beziehungsqualität oft nicht gleichzeitig optimierbar sind. Das Wichtigste in jeder Organisation, egal ob es eine Familie ist oder ein Unternehmen oder ein Sportverein oder ein NGO oder sonst irgendwas, ist die Qualität der Beziehungen. Das ist genau das, wovon ich immer rede, ist die Tiefe des Vertrauens. Nur die Beziehungsqualität entscheidet über den Erfolg der Organisation. Macht hat dort nichts verloren. Wenn du anfängst, Machtspielchen zu spielen, wenn das sein muss, dann ist das ganze Projekt schon als gescheitert anzusehen. Das wird nicht funktionieren. Dann kommst du nämlich genau dahin, wo alle großen Mittelständler sind und die ganzen großen Konzerne sind. Dann hast du nämlich mindestens in den Führungsetagen nur diese ganzen politischen Machtspielchen, die ganze Zeit diese Schwanzvergleiche, wo sich alle gegenseitig anpissen, gegenseitig denunzieren, versuchen sich das Leben schwer zu machen. All das schädigt die Organisation. All das, was ich vorgelesen habe, schwächt die Organisation. Es gibt genau 2 Kriterien. Mission first, Team first. Warum? Weil wir sonst verlieren werden. Und alles, was die Mission gefährdet, alles, was das Team schwächt, ist tunlichst zu unterlassen oder zu eliminieren. Und ja, mag sein, dass auch mal, oder es ist so, dass natürlich auch mal Mitarbeiter dabei sind. Die sind einfach Mist. Und da müssen die raus. Aber das kannst du erst beurteilen, wenn du wirklich eine optimale Umgebung geschaffen hast. Denn Menschen sind in ihrer Performance abhängig von der Umgebung. Und wenn ich eine Umgebung der Furcht schaffe, dann kriege ich dementsprechend Reaktionen von Menschen, die sie in einer anderen Umgebung nicht zeigen würden. Das ist sehr simple Psychologie. Das ist sozusagen Grundschulniveau, ja. Also wenn ich eine solche Umgebung erschaffe, dann kann ich auch ganz klar die Konsequenzen daraus erwarten. Und die Konsequenz daraus wird niemals großartiges Teamwork sein, wird niemals der vom Autor so viel beschworene Teamflow sein. Den hast du damit erfolgreich für immer eliminiert. Wobei Teamflow sowieso was anderes ist, als was er sich darunter vorstellt. Aber es ist völlig egal an der Stelle. Und du wirst niemals Peak Performance rauskriegen. Never. Never. Du wirst niemals auch nur annähernd 100% Produktivität aus den Menschen herausbekommen, wenn du das so machst. Ja. Und ich weiß, dass diese Bücher extrem beliebt sind. Okay, whatever. Herzlichen Glückwunsch zu den Verkaufszahlen. Aber dieses Buch gehört vom Markt genommen. Wenn man Unternehmern wirklich helfen, und das ist spezifisch für Unternehmer geschrieben, das muss man sich mal reinziehen. Ja. Also ich habe eine dringende Bitte. Macht es bitte nicht, was da drin steht. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Damit hast du dir selber sozusagen einen Garantieschein ausgestellt, dass dein Unternehmen floppen wird. Das kann ich dir versprechen. Das Ganze geht dann noch weiter und es wird auch noch schlimmer. Ja, also es geht darum, man muss jetzt allen Mitarbeitern gegenüber unbedingt ein Alpha zeigen und man darf da auch nicht einknicken. Und wenn die irgendwie versuchen, einen runterzuziehen, weil die nett sind zu einem, dann muss man ihnen ganz klar demonstrieren, dass man voll der harte Alpha ist. Ja, gut, das verkneife ich mir jetzt einfach mal. Typischerweise reden Männer über Alpha und Alpha sein und Status, die ich selber nicht sind. Ich formuliere es mal so. Ja? Ich kenne eine Menge echter Alphas. Keiner von denen würde sich jemals so bezeichnen. Die grinsen über solche Begriffe und schütteln dann den Kopf. Weil was soll das? Alpha oder Sigma ist ja jetzt groß in, ne? Der Sigma. Ja. Alle, die früher gesagt haben, ich bin Alpha, sagen jetzt, ich bin Sigma. Das alleine demonstriert schon, dass sie das nicht sind. Denn wie gesagt, jemand, der diese Kriterien erfüllen würde, die man dafür so anlegt, der spricht darüber nicht. Muss er nicht, weil er ja einfach ist. Ja? Und diese Geschichte vom Führen durch den inneren Status, katastrophal, wird hier übrigens auch für Beziehungsaufbau empfohlen. Ja? Also noch schlimmer geht's nicht. Wenn du von Anfang an eine beschissene Beziehung mit einer Partnerin führen willst, dann machst du das über Status. Sondern es geht über Transparenz und Authentizität und über emotionale Offenheit, über empathische Kommunikation. So baut man Beziehungen zu anderen Menschen auf, nicht über Status. Wenn du dir innerlich einen drauf runterholen musst, was du für ein großer Watz bist, damit du dann auf andere richtig wirken kannst, dann hast du ein ganz anderes Problem. Und Menschen folgen auch nicht Status. Ja? Also natürlich sollte ein Leader Stärke ausstrahlen. Und jetzt sind wir mal ganz großzügig und sagen, okay, dann definieren wir das halt als Status. Also so ein fetter Schlaffi, das ist... Der symbolisiert nicht einen starken Leader. Und wenn du wirklich gute Leader triffst, die sehen halt irgendwie auch nicht so aus. Hier und da gibt es bestimmt mal eine Ausnahme, die habe ich bloß noch nicht getroffen. Weil das Ganze hat ja was mit Disziplin zu tun, das hat was mit Vorbildcharakter zu tun. Ich meine, du willst fitte, leistungsfähige und produktive Mitarbeiter haben, die möglichst nicht krank werden. Also die Dicken, die werden halt andauernd krank, die werden viel häufiger krank, die werden viel länger krank. Du möchtest vielleicht Mitarbeiter haben, die auf ihre Gesundheit achten und die dementsprechend auch leistungsfähig sind. So, wie wäre es denn, wenn du der erste Mitarbeiter im Unternehmen bist, der genau das jeden Tag demonstriert? Sowas nennt man Führen durch Vorbild. Und es funktioniert, weil Menschen sich immer was von anderen abschauen. Und wenn der Boss so ist, naja, dann entsteht da schon fairerweise ein gewisser Druck. Aber nicht dadurch, dass er ständig darüber quatscht und die anderen ständig anmacht, ja, so wie das manche, sogar manche CEOs machen, die sich drüber auslassen, die sind ja alle fett in der Abteilung. Ja, also wie ich. Leute, sowas kann ich hier in meinem Podcast sagen, oder das sagst du doch nicht Mitarbeitern. Also auf gar keinen Fall. Ja, und das würde ich nie zu einem Team sagen. Das funktioniert so nicht. Und da vorbildhaft voranzugehen, darum geht's doch. Und nicht von anderen zu verlangen, was man selber nicht leisten kann, ja. Und das hat nichts mit dieser Art von Statusdefinition zu tun, über die hier gesprochen wird, sondern es ist einfach, du musst natürlich eine Stärke demonstrieren. Und warum sollten dir Leute sonst folgen, wenn du irgend so ein Waschlappen bist, der ständig nur rumjammert und nie so richtig weiß und auch nicht so richtig was kann und der geht ein paar Stufen und dann schwitzt er schon so stark und muss so schnaufen und außerdem ist er andauernd eine Opferhaltung und alle anderen sind schuld. Ich meine, das ist zwar die typische Führungskraft, aber naja, Respekt hast du davor halt nicht so richtig. Und das trägt natürlich dann auch dazu bei, dass dann jetzt wieder mit Zwang und Druck und so weiter geführt wird. Wenn ein Mensch aber einfach eine innerliche Haltung hat, wenn der eine innerliche Stärke hat, dann sind Menschen gerne bereit, ihm zuzuhören. Dann sind Menschen auch gerne bereit, ihm zu folgen, weil sie einfach merken, oh, offensichtlich hat er sein Schild auf der Reihe. Möglicherweise macht es Sinn, dem zuzuhören. Ja, das sind so ganz einfache psychologische Mechanismen. Und in unserer Welt, ich meine, schau dich um, du siehst ja fast keinen Mann mehr, der nicht fett ist, der nicht so Specktittchen hätte und der nicht irgendwie so komisch dünne Wabbelarme hätte, egal in welcher Altersgruppe. In meiner Altersgruppe ist ja komplett Land unter. Ja, also zur Erinnerung nochmal, ich bin jetzt 56. Was ist denn das für ein Selbstverständnis? Also das ist keine Haltung, das ist keine innere Haltung und das ist auch keine innere Stärke erkennbar. Denn innere Stärke zeigt sich außen. Das ist ganz einfach so. Und dann musst du natürlich unter Umständen auf Mittel wie Druck und Zwang zurückkommen, aber mit all den Negativkonsequenzen, die du dann zu tragen hast, nämlich Personalfluktuation, niedrige Performance, kein echtes Teamwork, kein Vertrauen im Team, dir werden viele Informationen vorenthalten, die vielleicht wichtig wären und so weiter und so weiter. Also alles, was negativ ist, kaufst du dir damit ein. Wenn du ein tolles Unternehmen aufbauen willst, dann musst du genau in die andere Richtung gehen. Du musst über Beziehungsaufbau gehen, du musst über Vertrauensmanagement gehen, du musst über die Kultur gehen, du musst den Menschen Wertschätzung und Anerkennung zeigen. Und es ist irgendwie absurd, wenn dann so jemand, der so ein Buch schreibt, irgendwas über Wertschätzung und Anerkennung erzählt, der offensichtlich so über Mitarbeiter denkt und der auch in seinen anderen Publikationen immer wieder so, ja, die faulen und die haben halt keinen Bock und so. Das ist immer gleich die erste Annahme. Ja, und am besten gleich rausschmeißen. Also, wenn du Menschen so betrachtest, dann solltest du keine Organisation aufbauen wollen. Das ergibt keinen Sinn. Dann bleib Solopreneur, bleib Selbstständiger oder such dir einen Job irgendwo, wo du was alleine in dem Büro machst. Aber mit anderen Menschen zusammenarbeiten auf diese Art und Weise, das ergibt einfach überhaupt gar keinen Sinn, weil es alles kaputt macht, weil es alles schlechter macht. Alle sind negativ, alle haben nur noch schlechte Laune, wenn das so läuft. Und das kannst du nachvollziehen, weil das ist in praktisch allen Unternehmen in Deutschland so. Ja, jeden Tag schreiben mir Arbeitnehmer, ja, ganz genau, bei uns ist auch so, keiner hört zu, keinen interessiert, es könnte so viel besser laufen, ja, hier traut sich keiner mehr was und. Das bekommt ihr nicht mit, weil ihr nicht die Atmosphäre geschaffen habt, in dem euch Leute das sagen würden. Und der Witz ist, wenn ihr so eine Atmosphäre geschaffen hättet, dann wäre es ja schon nicht mehr so. Haha. Ne? Also, ganz im Ernst, trenn dich von der Vorstellung, Führung könnte irgendwas mit Zwang zu tun haben und Führung könnte irgendwas mit Willen aufdrängen oder aufzwingen zu haben, könnte irgendwas damit zu tun haben, deinen Willen durchzusetzen. Darum geht es nicht. Es geht um Beeinflussung, das ist richtig. Menschliche Interaktion bedeutet Beeinflussung. Wir beeinflussen uns immer selber. Der Säugling beeinflusst seine Eltern, sobald er aus dem Mutterleib rausschlüpft. Und wenn du was von deiner Frau willst, dass sie, keine Ahnung, die was zu essen macht, dann wirst du sie beeinflussen müssen, damit sie das tut. Und dafür gibt es unterschiedlichste Techniken und Kommunikationsstrategien. Und wenn deine Frau möchte, dass du den Müll rausbringst, dann wird sie dich beeinflussen müssen. Also Beeinflussung ist menschliche Interaktion. Und nichts anderes ist Leadership. Leadership heißt, Menschen zu beeinflussen, damit sie Dinge tun. Richtig. Aber nicht Dinge, die deinem Willen entsprechen, sondern Dinge, die dazu führen, dass die Organisation gewinnt. Das ist ja ein Unternehmen. Das ist ein Zusammenschluss von Menschen. Und es geht darum, dass alle zusammen gewinnen. Das nennt man Winning Mindset. Wenn du ein Winning Mindset in deinem Unternehmen etablieren kannst, dann bist du 3 Millimeter vor den selbstorganisierenden, autonomen Teams, die die Produktivität um Hunderte, wenn nicht gar um Tausende von Prozent ansteigen lassen, einfach weil sie so selbstständig sind und so schnell werden dadurch, weil nicht alles durch 1000 bürokratische Mühlen ständig gequetscht werden muss. Und das funktioniert bereits ab einer Größe von 10 Mitarbeitern. Ja? Das Tempo nimmt rasant zu, die Produktivität nimmt rasant zu, die anderen Dinge nehmen rasant ab. Das ist reproduzierbar, das ist alles gut dokumentiert, das ist alles kein großes Geheimnis, es kommt nur drauf an, wie man das macht. Und ich bin nun mal wahrscheinlich der Einzige in Deutschland, der dieses System hat. Ich weiß, ich bin der Einzige in Deutschland, der dieses System hat. Ich habe es ja selber geschaffen. Und es ist wahrscheinlich das effektivste System überhaupt, wenn es um diese Dinge geht, ein Unternehmen großartig zu machen, es strukturell, systematisch richtig aufzubauen, eine Kultur zu etablieren, Leadership zu etablieren, all diese Dinge zu tun, selbstführende autonome Teams zu etablieren, Gewinne, Umsätze zu optimieren. Das funktioniert so garantiert. Der Punkt ist nur, bist du bereit, das zu machen, was dafür erforderlich ist? Ja, aber das ist diametral zu dem entgegengesetzt, was ich hier gerade aus diesem Buch vorgelesen habe. Und das ist mit gutem Grund so, denn das, was ich lehre, habe ich von den besten Leadern der besten Organisationen der Welt gelernt. Die machen das schon sehr lange Zeit und arbeiten kontinuierlich, auch wissenschaftlich über diese Themen und optimieren das immer weiter. Das sind die Leute, die wirklich wissen, wie das funktioniert. Ja? nicht ein selbsternannter Guru, der sich irgendwo ein paar Sachen abgeschrieben hat, zusammengeschrieben hat, nach eigenem Gusto noch fein gewürzt hat, weil er selber halt auf solche Machtgedanken steht, offensichtlich. Und dann mit der Empfehlung rausgeht, hier, gib mal richtig Gas, zeig den Jungs, wo der Bartel den Most holt, und dann läuft der Laden schon. Ja, wie gesagt, vorübergehend schon. Und es gibt Organisationen, die laufen für immer so. Die haben halt die entsprechende Personalfluktuation und ruinieren sich dadurch die ganze Zeit die Zahlen. Und man sieht das ja auch, gerade auch im Moment, immer mehr große deutsche Mittelständler kommen in erhebliche Probleme. Und ich garantiere dir, wenn man genau hinschauen würde, wenn man das genau analysieren würde, die lassen sich natürlich alle nicht in die Karten gucken, dann würdest du genau die typischen Probleme finden. Es sind nie wirklich Systeme, Prozesse und Strukturen aufgebaut worden. Es ist nie wirklich angepasst worden. Man hat sich der Zeit nicht angepasst. Man hat die Systeme nicht optimiert. Man hat sich nicht verändert. Und es ist nie eine wirklich förderliche Unternehmenskultur erschaffen worden. Und es gibt kein Leadership im Unternehmen. Und das führt früher oder später immer dazu, dass, ganz platt formuliert, die Kohle ausgeht. Naja, und dann krachen die Dinge zusammen. Und da ist nichts plötzlich dran. Ja? Es gibt genügend Beispiele. Kannst du dir selber anschauen, dir selber mal ein Bild davon machen. Die Presse ist immer wieder voll davon, kommen immer wieder diese plötzlich Meldungen. Ich kann dir eins versprechen, das ist niemals plötzlich. Und ein ganz, ganz großer Teil der Story geht immer auf das Thema Unternehmenskultur und Leadership. Und natürlich dann weitere Themen im Management, schlechte Entscheidungen getroffen, viel Ego drin und so weiter. Also der wichtigste Punkt ist, Führung hat nichts, aber auch gar nichts mit Dominanz zu tun, hat nichts mit Alpha zu tun, hat nichts damit zu tun, dein Ego anderen aufzudrängen und denen zu sagen, wie es laufen soll, hat nichts damit zu tun, mutwillig Beziehungen zu zerstören, um Macht demonstrieren zu können. Das sind ja Todesstöße. Das sind Todesstöße für jede Organisation, die wirklich erstens ein großartiges Umfeld erzeugen möchte und zweitens auf Dauer großartige Ergebnisse erzeugen möchte. Wenn du gerne lernen möchtest, wie man das richtig macht, dann können wir beide uns gerne unterhalten, denn das ist genau das, was ich seit vielen Jahren bereits in der Rising King Academy tue. Ich zeige Unternehmern, wie man all diese Dinge systematisch und strukturiert etabliert und aufbaut und damit eine großartige Organisation erschafft. Das ist letztlich jedermanns eigene Entscheidung. Ihr könnt mit solchen Methoden rumprobieren, aber jammert mir am Schluss nicht die Ohren voll, wenn es nicht funktioniert hat. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.